Ja, ich möchte heute über den, ist das an?
Ja.
Okay. Den Psalm 139 sprechen. Das ist so einer meiner Lieblingspsalmen, der mich immer wieder begeistert. Und ich hoffe, er begeistert euch auch. Ich lese ihn mal aus der Bibel Hoffnung für alle. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Steige ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. David denkt über seinen Lebensweg nach und er weiß, dass er ihn nie alleine geht. Er hat immer einen Begleiter bei sich, aber keinen Weggefährten auf Augenhöhe, sondern den allmächtigen Gott. Der Herr, der auf dem Thron sitzt und das große Weltgeschehen lenkt, bestimmt auch unser kleines Leben. Wir wissen, dass Gott immer bei uns ist, aber oft leben wir mit unseren Sorgen und Ängsten so, als müssten wir mit allem alleine klarkommen. Heute wollen wir unseren Blick auf Gott richten, der mit uns durchs Leben geht und uns an seiner guten Hand führen möchte. Und wenn ihr darauf geachtet habt, David ist wirklich voller Staunen, wenn er darüber nachdenkt. Ich lese nochmal die ersten 6 Verse. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. In den ersten Versen schreibt David, dass Gott alles über ihn weiß, dass er Tag und Nacht über ihn wacht und dass er ihn so gut kennt wie kein anderer, ja sogar noch besser, als er sich selbst kennt. Gott erforscht ihn. Wenn Gott uns erforscht, dann kennt er unser Tun und unser Denken. Und wir brauchen keine Masken, um uns vor Gott zu verstellen, weil das können wir nicht. Er erkennt die Geheimnisse des Herzens, steht im Psalm 44, Vers 22 oder Sprüche 15, Vers 11. Die Herzen der Menschen liegen offen vor ihm. Wir sagen ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an und er kennt es wirklich durch und durch. Und weil er alles über uns weiß, müssen wir ihn auch im Gebet nicht unbedingt über unsere Situation informieren. Wir können ihm alles bringen, aber er braucht jetzt nicht eine Bestandsbeschreibung. Deshalb hat Jesus auch gesagt, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott ist mit unserem ganzen Leben vertraut. Und das ist sogar noch mehr, als dass es ihm nur bekannt ist. Er kennt uns und er versteht uns. Da haben wir häufig die Not mit unseren Mitmenschen, dass wir sie nicht verstehen. Aber Gott kennt uns und er versteht uns. Dann geht es weiter in den Versen 7 bis 12. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. In diesen Versen sagt David, dass Gott überall ist und dass er vor Gott nicht fliehen kann und dass er sich vor ihm auch nicht verstecken kann. Sogar ein Flug mit Lichtgeschwindigkeit, Flügel der Morgenröte, da kann man auch sagen, das ist das sich ausbreitende Morgenlicht, das kann ihn nicht vor Gottes Gegenwart, aus Gottes Gegenwart entführen. Und im Jeremia 23, Vers 44 steht, Gott erfüllt den Himmel und die Erde. Es gibt keinen Schlupfwinkel, wo wir uns verbergen können. Selbst Finsternis und dunkle Täler können Gottes Gegenwart nicht verhindern. In seiner hellen Gegenwart hat die Finsternis keinen Platz. Und Daniel schreibt im Kapitel 2, Vers 22, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Auch im Neuen Testament heißt es, dass Gott Licht ist. Und wir können es vorstellen, wenn wir mit Licht in einen dunklen Raum kommen, dann wird der Raum erhellt, egal wie dunkel die Finsternis ist. Wollte David denn tatsächlich vor Gott weglaufen, wenn er das nur könnte? Ich kann mir schon vorstellen, dass er dem Gedanken nachhing, sich vor Gott zu verstecken. So wie Adam und Eva es machten, nachdem sie schuldig geworden waren. Aber selbst nach seinem Ehebruch musste David feststellen, dass Gott bereits alles wusste. Und er schickt den Propheten Nathan zu ihm, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Gott ist tatsächlich immer und überall da und er führt uns. Das finde ich auch so einen enormen Gedanken. Gott führt uns auch da, wenn wir auf Irrwegen sind. Und auch dort sieht er uns. Und da denke ich auch an die Geschichte von Hagar und die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist kein Freibrief für eine Flucht. Aber wenn wir denken, wir haben es vermasselt, dann ist Gott immer noch bei uns. Gott ist noch nicht am Ende. Dann geht es weiter mit den Versen 13 bis 16. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. David schaut hier zurück auf den Beginn seines Lebens. Gott hat ihn wunderbar und einzigartig geschaffen. Heute wissen wir, dass jeder von uns ein Unikat ist, also ganz einmalig. Uns gibt es kein zweites Mal. Unser Fingerabdruck ist einmalig und unsere Biografie ist es auch, also unser Lebenslauf. Die Nieren in der Sprache des Alten Testaments sind der Sitz der Empfindung und Gefühle. Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin, mit meinem Temperament, fröhlich oder ernst oder melancholisch. Er wollte mich so, er braucht mich so. Er hat sich etwas dabei gedacht, mich genau so auszustatten. Und nur mich hat er wunderbar gemacht, sondern alles Geschaffene, also auch meinen Nächsten, den ich mir manchmal vielleicht etwas anders wünsche. Als ich gerade erst entstand, hat Gott mich bereits gesehen. Das ist für die damalige Zeit eine undenkbare Vorstellung. Aber David hat das schon vor 3000 Jahren so bekannt. Heute kann der Frauenarzt mit dem Ultraschall ein Embryo sehen. 3 Wochen nach der Zeugung haben wir die Größe eines Reiskorns. Und unsere Mutter ahnt vielleicht noch nichts von der Schwangerschaft. Und Gott kennt bereits unser ganzes Leben. Es ist wie bei einem Buch. Ich kenne es nur bis zu der Seite, die ich gerade gelesen habe. Wenn ich es ganz gelesen habe, dann kenne ich es. Ich kenne mein bisheriges Leben. Gott kennt auch meine Zukunft. Ja, er hat unsere Lebensgeschichte selbst gemacht. Und darum singen wir auch, meine Zeit steht in deinen Händen. Alle Tage hat er in seinem Buch geschrieben, noch bevor es mein erster Tag begann. Gott hat einen guten und vollkommenen Plan für unser Leben. Und darum sagt der Psalm 4 in Vers 4, erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihm begegne. In dem Buch Frauen begegnen Gott habe ich ein erstaunliches Zeugnis gefunden von einer Frau namens Lena Maria Klingwall. Sie schreibt, ich wurde ohne Arme und ohne linken Unterschenkel geboren. Doch mir ist nie in den Sinn gekommen, deswegen mit meinem Leben unzufrieden zu sein. Denn ich weiß, dass ich etwas Besonderes bin. Ich habe etwas, das andere nicht haben. Und Gott gebraucht diesen Unterschied zu seiner Verherrlichung. Ich bin davon überzeugt, dass wir, sobald wir eine Aufgabe bewältigen können, selbst wenn wir 1000 Hilfen dazu benötigen, nicht wirklich behindert sind. Jeder Mensch kann bestimmte Dinge tun und andere nicht. Deshalb könnte man sagen, dass jeder irgendwie behindert ist, eben nur in unterschiedlichen Situationen. Gott hat einen besonderen Plan für jeden Menschen. Und wenn etwas Schlechtes geschieht, kann er es in etwas Gutes verwandeln, weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Ich habe erlebt, wie das auch auf meine Behinderung zutrifft. Deswegen habe ich nie über meinen Zustand weinen müssen. Ich bin nicht von Gott enttäuscht, weil ich nicht so bin wie andere. Ja, ich bin mir sicher, dass Gott jeden einzelnen Menschen mit besonderen Gaben erschaffen hat. Und so hat er auch für jeden Einzelnen eine besondere Aufgabe. Aber diese Aufgabe ist nicht das Wichtigste. Worauf es am meisten ankommt, ist unsere Beziehung zu Gott. Wahre und anhaltende Freude finden wir nur in einer engen Beziehung zu ihm. Ich glaube, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen und die Beziehung zu ihm wirklich wollen, dann wird alles andere folgen. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, dann kann Gott uns Freude und Frieden schenken und uns in allen Bereichen unseres Lebens helfen. Denn wir sind seine Kinder und er hat sich jeden von uns als besonderes Kunstwerk ausgedacht. Das war auch die Überschrift. Kunstwerk Gottes von einer Frau, die ohne Arme und ohne linken Unterschenkel geboren worden ist. Erstaunlich, oder? In den nächsten Versen 16 bis 18, ich lese sie nochmal, da sind David über die Gedanken Gottes nach, also Gottes Gedanken über sein Leben. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme doch nie an ein Ende. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Als Eltern machen wir uns viele Gedanken über unsere Kinder, aber Gott macht sich noch unendlich viel mehr Gedanken über uns. Und wir wären dankbarer und zufriedener und geborgener, wenn wir uns dessen immer bewusst wären, dass Gott sich unzählig viele Gedanken über uns macht. Als ich jünger war, habe ich mich oft gefragt, wie ich die richtigen Entscheidungen treffen kann, wie ich die Führung Gottes erkenne, zum Beispiel bei der Berufswahl, bei der Wahl des Ehepartners oder des Wohnorts. Im Rückblick sehe ich, dass Gott bereits alles vorbereitet hat, dass er Wege geebnet hat. Das hilft mir heute, gelassen zu sein und darauf zu vertrauen, dass er auch für die Zukunft bereits alles geplant hat und entsprechend Türen verschließt oder Türen öffnet. Wenn ich so im Rückblick sehe, dann denke ich, wie toll hat Gott Dinge gefügt. Zum Beispiel unser Haus, da wo wir wohnen, die Lage. Es ist einfach so fantastisch. Gemeinde vor Ort und alles andere. Das wusste ich vorher gar nicht, als wir eingezogen sind. Aber so im Nachhinein sehe ich das und auch für die Zukunft weiß ich, dass Gott da Wege öffnet. Und David kennt das auch im Psalm 40, Vers 6. Er sagt, vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Wir sollten versuchen, diese Gedanken Gottes über unserem Leben zu erkennen und sie ernst zu nehmen. In einer Kalenderandacht habe ich einmal Folgendes gelesen. Bin ich der, für den ich mich halte? Bin ich der, für den die anderen mich halten? Bin ich der ich sein soll? Wer bin ich in den Augen Gottes? Wenn es nach dem Ordnungssystem in unserem Staat geht, bin ich eine Nummer, eine PIN. Das heißt eine persönliche Identifikationsnummer. An meinem Arbeitsplatz werde ich als Nummer geführt. Will ich an mein Konto, brauche ich auch eine PIN. Bin ich nur eine Nummer? Bei Gott sind wir keine Nummer. David sagt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und in Jesaja 43, Vers 4 lesen wir, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Du bist ein von Gott Geliebter, einer, für den er sein Leben gegeben hat. Einer, der ihm sehr kostbar ist, aber auch einer, mit dem er einen Plan und für den er eine Aufgabe hat. Vielleicht bist du kein großer Evangelist oder Wundertäter, kein Pastor einer Megagemeinde, aber du bist ein Stellvertreter Jesu an dem Platz, an den er dich gestellt hat. Und sei es an der Drehbank oder am Kochtopf, sei es auf einem Chefsessel oder in der Pförtnerloge, sei dort ein Zeuge Jesu, die Stimme eines Rufenden, ein Wegbereiter Jesu. Soweit diese Kalenderandacht. Für uns ist also wichtig, Gott zu fragen nach den Gedanken, die er sich über unser Leben gemacht hat und sie dann umzusetzen. Ja, am Schluss schreibt David noch, ich lese das nochmal, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. David bittet Gott, ihn zu erforschen und ihn auf den richtigen Weg zu führen. David bittet Gott hier ausdrücklich um sein Reden, darum, dass er ihn beurteilt, prüft und erforscht. Hier knüpft er wieder an Vers 1 an. Gott hat ihn ja erforscht und David möchte wissen, wie Gott ihn sieht, was seine Prüfung ergeben hat. Das fand ich auch wichtig, dass wir einfach bereit sein müssen, offen für das Reden Gottes. Warum soll Gott reden, wenn wir nicht hinhören? Wenn unsere Tochter früher manchmal auf Durchzug geschaltet hat, dann habe ich auch mal aufgehört zu reden. Und es gibt so einen Spruch, wenn der Mensch hört, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Wenn der Mensch hört, redet Gott, wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. David weiß, dass Gott ihm die Augen öffnen muss, dass nur er seine letzten Motive durchleuchten kann. Wirkliche Selbsterkenntnis bekommt man nur durch göttliche Erleuchtung. Niemals schätzt sich ein Mensch richtig ein, wenn ihm Gott nicht sein Inneres zeigt. Selbst Paulus schreibt in 1. Korinther 4, deshalb sollt ihr das in uns sehen, was wir wirklich sind, nämlich Diener Christi und Verwalter, die in seinem Auftrag den Menschen Gottes Geheimnisse verkündigen. Mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder andere über meine Zuverlässigkeit urteilen. Hier ist sogar mein eigenes Urteil unwichtig. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Und darum geht das auch hier dem David. David wünscht sich, dass Gott ihn von falschen Wegen zurückholt und ihn auf den Weg zum ewigen Leben führt. Auch an anderer Stelle betet er zum Beispiel im Psalm 27, Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad. Und Gott verspricht in, Vers habe ich, ist gar nicht dabei, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich glaube, Psalm 32 ist das. Darauf dürfen wir uns auch verlassen. Das Umgekehrte gilt aber auch. Wer nicht Gott, sondern sich selbst vertraut, den erwartet das ewige Verderben. Und hier steht Verwesung. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, dem wird Gott das ewige Leben schenken. Galater 6, Vers 8. Wenn David über seinen Lebensweg nachdenkt, dann erkennt er, dass sein ganzes Leben vor Gott offen liegt und dass Gott ihn schützend umgibt. Gott führt ihn, auch wenn er sich ihm entziehen möchte. Gott hat ihn wunderbar und einzigartig geschaffen und hat einen guten Plan für sein Leben. Gott hat sich unendlich viele Gedanken über ihn gemacht. Mit Gottes Hilfe kann er den Weg zum ewigen Leben erkennen und ihn gehen. Und zum Lebensweg gehört auch das Lebensende. Hier finde ich eine Aussage vom Asaf im Psalm 73, die Verse 23 und 34 sehr ermutigend. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Amen.